Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport, vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Hallihallo in die Basketballrepublik raus. Wir sprechen heute von Gaspedalen und Reset-Knöpfen. Wird, glaube ich, eine ganz interessante Sendung. Und damit sportliches Willkommen erstmal hier bei Big Post Game, powered by Tissot und powered natürlich auch immer bei Robert. Grüß dich, Robert.
Servus, Stucky. Ja, ich hoffe, dass wir noch genug Power haben am Ende dieses BBL-Wochenendes.
Ja, das glaube ich. Sonntagabend, wir sind mal wieder da bei der Aufzeichnung. Ich konnte sehr, sehr viel Basketball gucken, fand ich cool, weil man mag es kaum glauben, aber in der Deutschen Bahn war es möglich, Kreisheim gegen Hamburg anzugucken. Das komplette Spiel. In der Bahn.
Ohne Hänger.
Es ist fast nicht zu glauben und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken jetzt, dass wir hier lügen, aber es ist tatsächlich wahr, es ist möglich. Und übrigens, mit der Bahn haben wir es auch nachher nochmal kurz. Wir haben nämlich heute auch einen kurzen Kommentar von unserem Chefredakteur von Martin Fünkele heute mit dabei, denn der war neulich erst in Bamberg. Das ist nämlich ein Thema, das wir heute groß beleuchten möchten. Das Spiel zwischen Bamberg und Bonn. Die beiden Mannschaften greifen wir heute raus. Da werden wir ausführlicher drüber sprechen. Dazu gibt es natürlich das Courtside-Live-Spiel, über das wir intensiver sprechen. Ein weiteres Spiel und ganz viele im Two-Minute-Drill. Dazu die Starting Five des Spieltages und die Tissot-Overtime, wie ihr das sonst auch von uns gewohnt seid. Robert, sollen wir schon mal ein bisschen erzählen, was wir nächste Woche vorhaben beim Länderspielwochenende?
Ja, ich glaube, wir können antinsen. Wir können, glaube ich, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen ins Boot holen. Wir hatten ja vor Saisonbeginn in drei Folgen unser Power-Ranking zur BBL-Saison erstellt und wir würden da gerne einfach ein kleines Update machen. Wie seht ihr das Power-Ranking aktuell? Wie ist das Leistungsvermögen der einzelnen Teams? Ja, ich glaube, mit dem aktuell 18. platzierten Team lagen wir meilenweit daneben, denn die EWE Baskets Oldenburg waren in unserem Power-Ranking, wenn ich mich recht erinnere, auf Platz 4 gerankt. Also die, glaube ich, werden beim Update in der kommenden Woche tatsächlich ein bisschen weiter hinten landen.
Ja, also das wird es in der nächsten Woche geben. Ich glaube, wir werden auch beide auf Twitter mal rausgehen und euch da fragen, wie euer Power-Ranking aussieht. Vielleicht können wir dann auch so einen Fan-Ranking machen und das gegenüberstellen zu dem der Big-Redaktion. Wäre ja auch mal eine ganz interessante Geschichte, da in die Basketball-Republik nochmal reinzuhören. Aber lass uns starten. Wir haben viel vor heute. Und deswegen würde ich sagen, wir besprechen direkt mal das Courtside-Live-Spiel. Das ist das fast nächste an dieser Sendung dran gewesen. Es war noch Würzburg gegen Frankfurt dazwischen, aber wir gehen einfach mal auf das Courtside-Live-Spiel ein. Es war Ulm gegen Berlin. Kein schönes Spiel, viel Kampf und Einsatz, aber am Schluss ein verdienter Sieg aus deiner Sicht mit Alba Berlin.
Ja, die Albatrosse setzten sich durch nach Verlängerung 71 zu 66. Du hast es schon angesprochen, es war jetzt kein Basketball-Leckerbissen. Es war ganz viel Kampf, ganz viel Intensität. Unterm Strich würde ich sagen, ja, verdienter Sieg für Alba Berlin, weil es die Ulmer eben verpasst haben, in der ersten Halbzeit mehr Polster zwischen sich und die Berliner zu legen. Sie waren zur Halbzeit in Anführungszeichen nur mit 8 Punkten vorne. So wie das Spiel gelaufen ist, Berlin hatte massive Probleme in der Offensive. Hätten die Ulmer sich da mehr absetzen müssen, dann wäre das Spiel am Ende vielleicht auch anders ausgegangen. So war es in der zweiten Halbzeit sehr, sehr von geprägt seitens Alba. Sie haben nur 23 Punkte zugelassen, 3 nur in der Verlängerung. Und damit, wenn man in 25 Spielminuten nur 25 Punkte zulässt, oder 26, Entschuldigung, verrechnet, 26, aber immer noch sehr, sehr gut. Dann geht man als verdienter Sieger vom Parkett.
Ja, die Ulmer und die Berliner, beide international tätig, Eurocup gegen Euroleague. Hast du da so einen großen Unterschied gesehen? Ich glaube, also ich habe keinen gesehen. Ich finde auch, dass sich das in der Liga oft neutralisiert.
Ja, in diesem Spiel hat sich's ein bisschen neutralisiert, wobei man schon sagen muss, dass Alba die wohl schwierigste Doppelspieltagswoche der ganzen Saison in den Knochen hat. Sie kommen nämlich aus einem Back-to-Back-Russland-Trip mit Kasan und St. Petersburg, glaube ich, haben sie
Ja,
gespielt.
richtig.
Das waren schon massive Flug- und Reisekilometer, die da jetzt in den Knochen steckten. Dazu noch beide Spiele verloren. Was jetzt für die Stimmung oder für das Wohlbefinden der Spieler, was Regeneration angeht, körperlich, aber vor allem auch mental jetzt nicht überaus förderlich ist, dann in so ein wirklich schwieriges Auswärtsspiel zu gehen in Ulm. Von daher glaube ich, war es für die Berliner schon wichtig, auch im Hinblick bezüglich ihrer Situation in der BBL. Sie stehen jetzt 5-3, 5 Siege, 3 Niederlagen. Hätten sie verloren, wären sie bei einer ausgeglichenen Bilanz gewesen. Da wären sie aktuell ein Mittelfeldteam von der Tabellenposition her gewesen. Von daher haben sie sich jetzt schon eher wieder nach oben orientiert. Also ein ganz wichtiger Sieg für Alba Berlin in vielerlei Hinsicht.
Ja, da sind jetzt die Ulmer gelandet auf dieser Mittelfeldposition. Platz 10 aktuell mit 4-4. Ich glaube aber auch, das entspricht nicht unbedingt dem Leistungsvermögen der Ulmer. Auch wenn wir bisher dieses Leistungsvermögen, also mir fällt es zumindest schwer, das irgendwie einzuordnen, weil da viel rauf und runter ist. Die haben richtig gute Spiele. Und dann haben die aber auch Spiele wie gegen Frankfurt, wo sie zu Hause verloren haben. Oder jetzt das Spiel gegen Berlin, wenn wir mal nur die zweite Halbzeit nehmen. 25, 26 Punkte in 25 Minuten nur erzielen. Das ist noch sehr viel rauf und runter bei den Ulmern.
Ja, sie sind noch wenig konstant und sie haben vor allem Probleme beim Shooting von außen. Also ich habe ein bisschen Eindruck, es fehlt ihnen an Shooting Power. Tommy Kleppeis kann das geben. Feder Šugić hat auch einen, finde ich, technisch sehr sauberen Wurf. Er hat jetzt auch gegen Berlin gut getroffen. Aber ansonsten fehlt es mir da ein bisschen an Shooting Power. Semaj Christen ist jetzt nicht der Point Guard, der von der Dreierlinie die größte Gefahr ausstrahlt. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben und auch letztlich war es ja 25% Dreierquote gegen die Berliner. Sie haben viele offene Würfe bekommen, vor allem in der ersten Halbzeit, und haben die eben liegen lassen. Und das war dann letztlich meiner Ansicht nach ein Knackpunkt zu Ungunsten der Ulmer.
Ja, Semaj Christen hast du schon angesprochen. Auch die Field-Goal-Quote von ihm lässt wirklich zu wünschen übrig. 5 von 15 aus dem Zweierbereich, insgesamt 5 von 18, 28% Trefferquote. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, das sind natürlich Scorer oder diese Scorer-Mentality bringt ja auch dann mit am Schluss, dass du weiter wirfst und irgendwann, du glaubst dran, dass du irgendwann triffst. Aber ich finde, die hatte für mich auch irgendwann immer eine Grenze. Also wir sind nicht in der NBA, wo dann mal ein Shooting-Volumen von 25 Würfen, dann trifft er halt mal nur 4 von 25, gut, und im nächsten Spiel macht er wieder über 40, sondern ist immer noch BBL. Und da muss man dann schon hinterfragen, ob das die richtige Art und Weise ist, so zu spielen. Kann man hier auf jeden Fall, glaube ich, in die Kritik nehmen in diesem Spiel.
Ja, man muss auch sagen, dass die Berliner in der zweiten Halbzeit defensiv wirklich angezogen haben und da sehr präsent waren. Das finde ich ist auch oft typisch nach so Doppelspieltagen in der Euroleague, dass die erste Halbzeit noch so ein bisschen eingerostet verläuft und dass man dann aber irgendwo Energie findet, die eigentlich gar nicht mehr unbedingt da ist. Und das ist bei Alba meiner Ansicht nach passiert. Und dann haben sie auch in Person von Marcus Eriksson, vielleicht das Gegenbeispiel zu Semaj Christen, einen Spieler gefunden, der auch nicht gut geworfen hat. Aber er hat weitergeworfen und er hat am Ende wichtige Würfe getroffen. Auch ein Unterschied, vor allem in der Schlussphase der Partie.
Ja, das stimmt. Wir sehen natürlich dann in der Statistik, im Boxscore auch immer nur das Endergebnis. Da steht dann bei Marcus Eriksson 7 von 15, 47%, sagt jeder, Mensch, top, alles easy. Aber wie da die erste Zeit natürlich verlaufen ist und dass er dann nicht aufgehört hat zu werfen, ist in dem Fall ein gutes Gegenbeispiel. Ja, stimmt, bin ich bei dir. Also, Ulm steht jetzt bei 4-4, Alba steht bei 5-3. Ist das deren Saisonverlauf entsprechend aus deiner Sicht? Also ich sag mal, bei Ulm, aus meinem Gefühl her, ist es dem Saisonverlauf entsprechend, weil es eben diese extremen Ups und Downs gibt.
Ja, würde ich dir zustimmen. Bei Alba kommt die ein oder andere Niederlage aufgrund der Verletzungsproblematik am Anfang der Saison, aufgrund der internationalen Belastung. Also man sieht ja an der Tabelle, es lassen alle Mannschaften Spieler liegen. Die Tabelle ist unglaublich nah beieinander. Wir haben jetzt 8 Spieltage durch. Jedes Team hat schon mindestens zweimal verloren. Also das zeigt, wie ausgeglichen die Liga ist, wie breit gefächert auch letztlich die Teams sind von Platz 1 letztlich bis Platz 13, 14, ist alles sehr, sehr nah beieinander. Also von daher glaube ich, würde ich sagen, wir müssen noch ein paar Spieltage abwarten, um dann wirklich die Tendenzen zu sehen, wo geht's hin für die einzelnen Teams. Kann sich Ulm Richtung Playoffs orientieren? Die Berliner werden sich auf jeden Fall noch weiter oben einfinden in der Tabelle, aber da werden wir, glaube ich, noch ein paar Spieltage für brauchen.
Ja, unser Update dann nächste Woche vom Power Ranking ist ja dann auch nur so eine Zwischenfazit der ersten Spieltage. Aber dann würde ich sagen, legen wir das Kurzzeit-Live-Spiel beiseite. Alba gewinnt nach Verlängerung, steht jetzt 5-3 und hat einen guten Abschluss einer harten Woche, wie wir das schon kurz angerissen haben. Dann lass uns jetzt auf ein Spiel ganz besonders eingehen, vor allem auf zwei Mannschaften, nämlich Bamberg und Bonn. Für die einen zeigt der Pfeil deutlich nach oben, nämlich für die Telekom Baskets Bonn. Für Brose Bamberg zeigt der Pfeil deutlich nach unten. Die haben vier der letzten fünf Spiele verloren, nur gegen Frankfurt gewonnen. Und ja, die Bamberger, die sind ja bei uns hier auch irgendwie so eine Art Dauerthema im Podcast. Und auch im letzten Heft waren sie ja bei uns drin. Da hat unser Chefredakteur Martin Fünkele dazu einen Bericht geschrieben. Jetzt ist die Frage, Robert, wie machen wir es? Sollen wir erstmal den Kommentar hören? Sollen wir erst kurz über das Spiel sprechen und dann weitere Ausführungen vielleicht? Oder hängt das für dich alles zusammen?
Ich glaube, es hängt viel zusammen, aber ich glaube, wir sollten zuerst kurz zumindest über das Spiel sprechen,
Ja.
weil dann können wir besser auf die Einspieler einerseits von Martin, der den Artikel geschrieben hat, wo es um den vielbesagten Reset-Knopf geht, der ja in Bamberg seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, immer wieder Thema ist und nachdem wir ja auch unsere Folge benannt haben. Wir haben dann auch noch eine Stimme von Johann Reuerkes und ich glaube, das kann man dann ganz gut miteinander verflechten. Also lass uns kurz das Spiel zusammenfassen. Weil das war schon, also für mich war das das interessanteste Spiel des Spieltags, einfach aufgrund des Verlaufs. Also ich
Ja,
weiß nicht, wie es dir ging.
bin
Bonn
ich
gewinnt
dabei.
100 zu 80 in Bamberg.
Also was heißt aufgrund des Verlaufs? Ich glaube, der Spielverlauf an sich war nicht so interessant, weil die Bonner ab dem zweiten Viertel das Ding komplett wegrasiert haben. Aber ich weiß, was du meinst, sondern ich glaube eher, dass das Ergebnis bzw. die Art und Weise, wie die Mannschaften sich gegeben haben, das war interessant. Vor allem jetzt für unsere Analyse, oder?
Eben, also ich meinte der Verlauf an sich, dann sagen Sie ja wenig interessant. Ich fand es überhaupt interessant, dass es so verlaufen ist.
Ja,
Wir haben
genau.
ein Heimspiel von Brose Bamberg gegen die Telekom Baskets Bonn und Bamberg kassiert zur Halbzeit schon 56 Punkte und sie waren mit den 100 am Schluss noch gut bedient. Also hätte Bonn wirklich durchgezogen. Sie sind, glaube ich, ein bisschen vom Gaspedal runter, wo wir dann beim zweiten Thema unserer Folge wären. Hätte das für Bamberg noch deutlich übler ausgehen können. Und ja, vielleicht hören wir uns zunächst mit den Einspieler von Johann Reuerkes an, weil das fand ich schon bezeichnend, was er nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt hat.
Servus, Stacki, Servus, Robert.
Das war natürlich der Falsche. Jetzt kommt der Richtige.
Gratuliere an Bonn und Thomas für die verdiente Sieg. Ich glaube, dass wir in das erste Viertel gut mitgemacht haben mit Bonn. Das zweite Viertel war natürlich desaströs. Und dann glaube ich, dass die zweite Halbzeit war nur da für das Scoreboard.
Bumm.
Bumm.
Das ist mal eine Aussage, ne? Also ich finde, die
Ja,
kann man in ganz
also ich
viele
kann
Richtungen
das.
interpretieren, oder?
Ja, und von Anfang bis Ende kann ich sie nicht nachvollziehen. Also, Johann Reuerkes sagt, wir haben im ersten Viertel ganz gut mitgespielt. Das Viertel endete 23 zu 30. Sie haben 30 Punkte kassiert, also von ganz gut mitgespielt. Ja, sie haben ganz gut mitgespielt, aber sie haben 30 Punkte kassiert in eigener Halle zum Auftakt. Das ist das einzige Spiel, das die Bamberger in der Woche haben. Sie haben keinen anderen Wettbewerb mehr. Da kann ich mir nicht im ersten Viertel 30 Punkte einschenken lassen. Und dann geht es ja noch weiter. Er sagt, die zweite Halbzeit sei quasi nur für das Scoreboard gewesen. So, ja, das klingt ja schon fast wie ein bisschen, er hätte die zweite Halbzeit abgeschenkt. So aus dem Motto, das Ding war durch. Ja, wir spielen es halt zu Ende für die Statistiken. Ja, man lag 18 Punkte zurück zur Halbzeit. Aber es sind 18 Punkte in eigener Halle. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht aufzuholen. Also das finde ich sind ganz schwierige Zeichen, die Johan Rojakas da jetzt sendet.
Ja, bin ich bei dir. Vor allem, ja, es waren 3000, über 3000 Zuschauer beim Spiel. Und wenn du dann mit einer Mannschaft so schlecht spielst in der ersten Halbzeit, dann wäre für mich zumindest der logische Schritt zu sagen, ab der zweiten Halbzeit wird dann halt mit dem Messer zwischen den Zähnen gekämpft, so ungefähr. Also alles reingeworfen, was geht und nochmal richtig Feuer gegeben einfach. Allein in den Fans bin ich doch das schuldig, dass ich dann da nochmal rausgehe und alles gebe. Aber wenn dann der Coach schon sagt, ja, die zweite Halbzeit, die war nur für Scoreboard, da musste man auch kurz ein bisschen fertig spielen und dann war das auch wieder okay. Ich bin da bei dir. Ich finde das absolut bedenklich. Gerade aus der Perspektive, aus der Fanperspektive, finde ich es echt traurig. Also ich wäre als Fan richtig, sorry, den Ausdruck, angepisst, wenn ich sowas später in der Pressekonferenz gehört hätte vom Coach. Da hätte ich gesagt, dann will ich aber auch die Hälfte von der Kohle zurückhaben. Also
Ja,
man.
es gab ja auch Pfiffe in der Brose Arena. Und du sagst an, die Fans, die haben in Bamberg ja auch, die haben da wirklich Power. Also wenn ich es von minus 18 schaffe, mal auf minus 10, minus 9 zu kommen, dann habe ich die Fans auf einmal im Rücken und dann habe ich wieder ein offenes Basketballspiel. Aber so, schwierig, finde ich echt schwierig.
Ja, kurze Aussage, große Sprengkraft, aus der Sicht auf jeden Fall. Du hast Infos, glaube ich, dass es dann auch in Bamberg am Wochenende zu einem Krisentreffen gekommen ist, oder?
Ja, inwiefern es eine Krisensitzung war oder Krisentreffen war, mag ich nicht beurteilen, aber man hört schon, dass man natürlich mit der aktuellen Lage nicht zufrieden ist. Es sind immer noch, Stand heute, zwei Saisonziele schon verfehlt mit der Basketball Champions League und dem Pokal. Man hatte einen guten Saisonstart, ja, das haben wir aber auch schon kritisch beäugt, weil auch da fand ich die Leistungen nicht immer überragend. Es war eher ein ganz passables Auftaktprogramm und jetzt hat man eben vier der letzten fünf Spiele verloren. Und wie man hört, sind auch nicht alle Importspieler überaus happy. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es da noch zu Veränderungen kommt. Also aktuell sieht so aus, man ist noch auf der Suche nach einem neuen Center. Das glaube ich ist auch kein Geheimnis. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass es vielleicht noch zu einem Abgang kommen könnte. Ja, die Stimmung ist wirklich angespannt in Bamberg. Und ja, der vielbesagte Reset-Knopf rückt gegebenenfalls wieder in greifbare Nähe.
Ja, und dazu passt jetzt auch hervorragend den Einspieler, den ich gerade schon mal versucht habe abzuspielen, versehentlich. Von unserem Chefredakteur, von Martin Fünkele, der war nämlich dort in Bamberg, hat sich für den Text die Situation vor Ort angeguckt, hat das Spiel angeguckt und hat dann ein paar Eindrücke mitgenommen, die ihn nachhaltig beschäftigt haben. Alles Weitere hören wir jetzt mal und dann werden wir da weiter drüber diskutieren.
Servus Stacki, servus Robert. Ihr habt mich um einen Take zu Bamberg gebeten. Das mache ich gern, wenn es im Hintergrund tutet oder irgendwelche zugähnlichen Geräusche zu vernehmen sind, dann ist das völlig richtig. Ich bin auf dem Weg nach Berlin im Zug. Aber was ich sagen will, ist ja so eine Erinnerung an die Zeit, dass ich für die aktuelle Big Story recherchiert habe. Bin ich nach Bamberg gefahren und habe damals das Spitzenspiel der BBL gesehen. Bis dato ungeschlagen in Bamberg gegen die niederlagenlosen Heidelberger. Bamberg hat damals gewonnen, knapp mit 72 zu 68, auch weil Heidelberg 10 Freiwürfe hat liegen lassen. Trotzdem hat mich damals auf der Heimfahrt nach Ulm das Gefühl begleitet, dass Bamberg nicht so gut ist, wie es die Tabelle darstellte. Eine Woche davor in Ulm hatten Chris Senkfeld und Justin Robinson die Ulmer mit 14 verwandelten Dreiern abgeschossen. Rückblickend das wohl beste Spiel der Bamberg in dieser Saison. Trotzdem hat mich das Spiel der Rojakas-Truppe nicht wirklich beeindruckt. Defensiv okay, offensiv aber ohne klares Konzept und extrem abhängig von Senkfelder, der sicher das beste Jahr seiner bisherigen Karriere spielt. Was nach meinem Besuch in Bamberg folgte? Mühsamer Sieg über den Tabellenletzten Frankfurt und vier Niederlagen, insbesondere die Pleiten gegen Oldenburg und jetzt gegen Bonn, haben gezeigt, wie harmlos die Bamberger sind, wenn sie nicht so verteidigen, wie Patrick Heckmann mir das damals erklärt hat. Wir müssen mit der Mentalität eines Underdogs spielen, kämpfen, beißen, hasseln, hat er gesagt. Er meint damit, die mangelnde Qualität, vor allem auf den Importpositionen. Heckmann kennt das Bamberg aus den guten alten Freak City-Zeiten, dass die Halle immer voll war und der Club 2018 einmal ein Etat von 21 Millionen Euro hatte. Das ist lange her, seitdem sind 5 Trainer entlassen worden und der Club sucht nach wie vor nach seiner Identität. Deshalb habe ich meine Story damals die Überschrift am Rande des Reset-Knopfs verpasst. Damals waren sie in Bamberg von einem erneuten Rebuild tabellarisch noch ein bisschen entfernt. Heute, nach der Pleite gegen Bonn, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Erfolgsmensch Michael Stoschek sich das noch allzu lange anschaut. Schon zweimal stand Coach Reuekers kurz vor dem Rauswurf. Als die Champions League Quali verspielt wurde und nachdem er eine Parkhaus-Angestellte verbal attackiert hatte. Zweimal konnte Manager Philipp Galewski den Aufsichtsrat umstimmen. Auch deshalb, weil Reuekers noch einen 1,5-Jahresvertrag hat. Ihn zu entlassen ist teuer. Jetzt würde ich nicht darauf wetten, dass Galewski den Aufsichtsrat nochmal umstimmen kann. Ob eine Entlassung Reuekers dem Bamberg allerdings hilft, dem Team eine klare Identität zu verpassen, weiß ich nicht. Die Balance der aktuellen Mannschaft passt einfach nicht. Das wird auch ein neuer Trainer relativ schnell feststellen. Ein Neuanfang während der laufenden Saison ist teuer. Und an Reuekers hängen vom Assistant Coach bis zum Physiotherapeuten bis zu 8 Personen. Die zu ersetzen, kostet Geld. Es ist also keine wirklich ideale Situation, den Reset-Knopf zu drücken. Wobei, ich glaube, sie werden es machen. Also, Jungs, macht's gut, haut rein. Bis bald. Ciao, liebe Grüße, Martin.
Ja, vielen Dank da auf jeden Fall an Martin für die ehrliche Meinung. Finde ich, ist ganz viel drin in dem Take, den uns Martin da geschickt hat. Sehr, sehr viel, was er auch da vor Ort recherchiert und vor allem auch miterlebt hat, auch so vom Gefühl her. Lass uns da ein paar Themen mal ansprechen. Zum einen vielleicht, wo wollen wir ansetzen? Vielleicht bei den Spielern, bei der Kaderzusammenstellung?
Würde ich auf jeden Fall sagen, vor allem bezüglich der Importspieler, weil das hat in Bamberg natürlich schon Gewicht. Man hat seit der Verpflichtung von Johann Reuekers keinen Sportdirektor mehr. Es gab da Ginas Rutkauskas als Vorgänger, Leo de Reike, die sind alle nicht mehr da. Johann Reuekers hat bei der Kaderzusammenstellung, würde ich mal sagen, relativ freie Hand gehabt. Und er muss sich natürlich jetzt schon auch ankreiden lassen, dass viele der Importspieler nicht funktionieren. Mit Jamel Morris und Derek Cook hat man beispielsweise auch schon 2 aussortiert und ersetzt. Beziehungsweise mit Cook noch nicht ersetzt, aber man wird ihn ersetzen. Also das muss thematisiert werden, ganz klar.
Ja, auch weiter. Da gab es ja, das waren jetzt nicht die einzigen beiden, bei denen es nicht funktioniert hat. Auch Tyler Lawson, Norenz Odiasse, Chevin Thompson. Da ist ja die Kette relativ lang an Spielern, die so nicht funktioniert haben. Vielleicht als kleines Plus, die Bamberger haben eine sehr gute deutsche Rotation. Vor allem natürlich allen voran Chris Hengfelder, Martin hat das auch gesagt, danach auch noch Patrick Heckmann. Aber ist Patrick Heckmann für dich einer zum Beispiel, der zwingend 20, 30 Minuten spielen muss? Und glaubst du, dass du mit einem Patrick Heckmann mit 20, 30 Minuten auch unter den Top 4 in der Liga rangieren kannst, wo die Bamberger, so wird zumindest gemutmaßt, etatmäßig hingehören?
Ja, das glaube ich prinzipiell schon, wird es aber mit einem großen Aber einschränken, wenn der Rest des Kaders passt. Und der passt meiner Ansicht nach in Bamberg aktuell einfach nicht. Patrick Heckmann spielt eine gute Saison,
ja.
Keine Frage. Aber wenn man eben schaut, jetzt auch die Nachverpflichtung, Shannon Scott, bisher quasi null ein Faktor. Travis Simpson, so lala. Also letztlich überzeugen von den Importspielern, Justin Robinson, ja. Und dann Martinas Geben. Ich glaube, da hätte man sich mehr erhofft. Ein Euroleague-erfahrener Big Man. Omar Pruitt macht mal 30 Punkte, macht mal 3 Punkte. Also sehr schwankend. Und diese Identität, die Martin auch angesprochen hat in seinem Einspieler, die fehlt mir ein bisschen. Ich habe mit Ausnahme von Chris Hengfelder Und auch Patrick Heckmann, nicht das Gefühl, dass sich die Spieler, die da auf dem Parkett stehen, für den Standort Bamberg zerreißen. Das wirkt mir alles relativ unterkühlt ein bisschen. Auch bei Johan Rojakas, da sind wir wieder bei seiner Aussage auf der PK. Das passt mir nicht zusammen und das halte ich für sehr, sehr schwierig. Und auch der Geschäftsführer Philipp Galewski sagt es ja bei uns im Heft, Bamberg war früher Freak City. Da hat die Halle gebrannt wie ein Feuer. Jetzt köchelt das quasi wie so ein kleines Flämmchen eher leise vor sich hin. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
Ja, ist die Frage, woher das kommt. Also eine Identität schaffen, wie schaffst du eine Identität mit einer Mannschaft? Wie schaffst du es, dass Importspieler, die sowieso schon meistens ein Jahr dort, ein Jahr dort, ein Jahr dort spielen, also es passiert ja einfach relativ häufig, wie schaffst du es, dass die sich trotzdem mit deinem Standort identifizieren? Für mich geht es mit Fan-Identifikation einher, zum Beispiel mit Nähe, mit Einsatz für die Stadt einfach, dass man die auch für die Stadt begeistert. Und aus meiner Sicht ist Bamberg eine wunderschöne Stadt, für die man auch sich begeistern kann. Aber dann muss es ja nicht an der Stadt liegen, sondern an den Protagonisten, warum da niemand bereit ist, sich zu zerreißen, oder?
Ja, Bamberg ist ja ein Basketball-Traditionsstandort. Bamberg lebt Basketball. Also wenn man da die Jahre zurückdenkt, wo die Meisterschaften gefeiert wurden, das war wirklich, da war die ganze Stadt, war Bamberger Basketball letztlich. Und das vermisse ich ein bisschen. Ich finde, man sieht das auch an den Zuschauerzahlen. Klar, wir haben jetzt auch die Situation mit der Pandemie. Überall gehen die Zuschauerzahlen zurück. Aber ich glaube, in Bamberg spielt das schon auch eine Rolle. Auch das in dem Artikel bei uns im Heft ein Thema. Wenn der Fanclub sagt, ja, früher war es überhaupt kein Problem, die Karten loszubekommen, jetzt ist
Ja.
man gegebenenfalls froh, vielleicht noch die Hälfte der Karten an den Mann zu bekommen. Also man entfremdet sich da vielleicht auch ein bisschen von den Fans. Du sagst, klar,
Das ist
es ist
genau das, was ich
schwierig.
gemeint habe. Genau das, was ich gemeint habe.
Ja. Und das mit so einer Identität, ich glaube, man wollte sich mit Johan Rojakas, man hat ihn ja nicht umsonst einen Dreijahresvertrag gegeben, schon mittelfristig wieder eine Identität aufbauen, aber es scheint halt nichts zu passen.
Ja.
Das ist aktuell einfach das Problem. Und ich glaube, dieser gute Saisonstart hat vielleicht ein bisschen die Tatsachen verwässert.
Da ist vielleicht auch, also der gute Saisonstart in der BBL müssen wir immer mit dazu sagen, weil Champions League und
Ja.
BBL-Pokal ja, oder Magenta Sportpokal ja, da war der Start in die Saison nicht so richtig gut. Die Frage ist natürlich, wir sprechen immer davon, warum gibt es keine längerfristigen Verträge für Spieler, warum gibt es keine längerfristigen Verträge im Basketball insgesamt, weil eben die Diskrepanz sehr hoch ist zwischen normalen BBL-Standorten und Euroleague-Standorten zum Beispiel, wo dann einfach als Sprungbrett genutzt werden können. Jetzt glaube ich, dass sich die Bamberger gerade auch mit dem im Hinterkopf, was Martin gesagt hat, dass 8 Mann an Rojakas dranhängen im Staff, selbst kein Gefallen damit getan hat, so einen langen Vertrag auszustellen. Und ganz ehrlich muss ich dir auch sagen, dass mir die Identität von Johan Rojakas in Bamberg nach wie vor fehlt, beziehungsweise der Basketball, den oder die Basketballidentität, nicht seine eigene Identität, sondern die Basketballidentität, die fehlt mir in Bamberg. Wenn wir hingucken, wofür steht Alba Berlin? Bestes Beispiel, ja? Kann dir jeder sofort 5, 6 Eckpunkte sagen. Wofür steht der Ludwigsburger Basketball? Wofür steht John Patricks Ludwigsburger Basketball? Hast du 6, 7, 8 Punkte, die du nennen kannst, oder wenn es nur 3 oder 4 sind. Es ist auf jeden Fall eine zu umschreibende Identität. Bei den Bayern ist es so, ja, die wollen in die Spitze Europas, die buttern da alles rein, was geht, und geben erstmal nicht wirklich was auf deutsche Minuten oder sonst irgendwas. Das ist aber auch ein Teil der Identität. Ob man das gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Das ist Gusto, ja. Aber wo ist die in Bamberg? Wofür steht der Bamberger Basketball? Ich kann es dir nicht sagen.
Ich kann es dir aktuell auch nicht sagen. Und es ist ja auch so, wenn man einfach auf die nackten Zahlen schaut. Man ist jetzt im zweiten Jahr mit Johan Rojakas. Und wenn man die beiden Saisons jetzt einfach mal addiert, sämtlicher Wettbewerb, BBL, Basketball Champions League, Pokal, sind das 65 Spiele. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, habe keins vergessen. Von diesen 65 Spielen wurden 34 gewonnen, 31 verloren. Das macht eine Siegquote von knapp über 50%, 52, 53%. Das passt nicht zu den Bamberger Ansprüchen. Das ist zu wenig. Dafür, dass man auch immer noch sagt, man hat einen Etat, der uns zu den Top 4 der Liga ge gehört. Ich frage mich, stimmt das tatsächlich? Weil ich kann an dem Kader, an der Kaderzusammenstellung jetzt nicht unbedingt ablesen, wo sind da
Die
die Spieler, die so
Geldflüsse.
viel, die Geld, die, die so viel Geld verschlingen, dass Bamberg etatmäßig unter den Top 4 wären. Das bringt uns jetzt auch nichts zu mutmaßen, ob die jetzt Vierter, Fünfter oder Sechster sind etatmäßig. Es stimmt einfach, der sportliche Erfolg stimmt nicht. Und wie du sagst, das größte Problem ist die Identität, die über die Jahre hinweg einfach immer mehr verloren ging. Und das, glaube ich, ist wirklich eine Gefahr für den Bamberger Basketball.
Ja, und wenn wir zurückschauen, wofür der Basketball in Bamberg stand, das war ja zu den Hochzeiten auch, wo Martin gesagt hat, 2018 noch mit einem Etat von 21 Millionen Euro. Da stand der Bamberger Basketball aber für was? Für Trinkieris Offensive, wo der Ball noch das 17. Mal wo der 17. Extrapass noch gespielt wurde, um den freien Mann zu finden. Für Intensität, für Kampfgeist, für große Schlachten. Dafür stand doch Bamberg als Standort. Und das ist für mich bleich. Bleich, ja, also nicht gar, doch, ja, es ist am Verschwinden. Und das finde ich eigentlich auch traurig. Jetzt ist natürlich die Frage, so ein Reset-Knopf, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Da haben wir vielleicht ja nochmal eine Station, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Auch da ist ja zumindest mal der Reset-Knopf naheliegend, wenn wir jetzt wir wollen jetzt da niemandem seines Amtes entheben, um Gottes Willen. Aber der Reset-Knopf ist auf jeden Fall nahe, wenn es nach normalen Sportverläufen geht, Profisportverläufen geht.
Ja, Martin hat es gesagt, er glaubt, er wird gedrückt. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Die Frage ist halt immer nur, was ist die Alternative? Welcher Trainer ist auf dem Markt? Welcher Trainer ist bereit, während der Saison einzusteigen, mit dem vorhandenen Material zu arbeiten? Ist auch immer ein Risiko für einen neuen Trainer. Das kann natürlich ein Grund sein, der die Bamberger gepaart, natürlich mit den anstehenden Kosten, davor vielleicht bisschen abschreckt, dann vielleicht gibt es ja nach dem zweiten Vertragsjahr bei Johan Rojakas eine Option und so weiter. Das wären Punkte, die vielleicht dagegen sprechen. Die aktuelle sportliche Situation spricht eher für Reset-Knopf. Also es ist sehr, sehr spannend, wie sich da die nächsten Wochen entwickeln. Jetzt ist nämlich erstmal länger Pause. Also man geht jetzt mit dieser schlechten Serie in die Länderspielpause, hat knapp 2 Wochen kein Spiel. Ja, danach wird's interessant für Bamberg.
Ja, das ist wirklich so. Also ich bin wirklich gespannt, was da passiert, in welche Richtung auch immer, und wie was dann auch vielleicht gerechtfertigt wird oder nicht. Das werden wir dann auch in den nächsten Wochen sehen. Der Auftritt auf jeden Fall gegen Bonn war nicht besonders gut, nicht besonders schön. Und dazu würde ich sagen, kommen wir zu den Bonnern, weil bei den Bonnern ist es eine gegenläufige Bewegung. Da hatten wir schon in der vergangenen Saison häufiger gesagt, das ist eine Mannschaft, die für nichts steht und für nichts fällt. Das ist eine Zockertruppe, die irgendwie versucht, zusammen zu spielen. Wenn man Abend gut läuft, dann können die auch mal 100 Punkte machen und mal gewinnen. Aber so richtig ums Gewinnen ging es denen eigentlich nicht. In der vergangenen Saison hatte man zumindest das Gefühl, in der einen oder anderen Partie oder in so gut wie jeder Partie, wenn wir ehrlich sind. Und dann haben die Bonner Thomas Isalo geholt. Den Coach, der Hakro Mörlins Crailsheim bis dahin, der ist dann gewechselt in der Sommerpause zu den Telekom Baskets Bonn. Und plötzlich stehen die Baskets wieder mit 6:2 nach 8 Spieltagen da. Die Telekom Baskets Bonn spielen, apropos Gaspedal, schnellen Basketball, attraktiven Basketball, offensiven Basketball, Thomas Isalo Basketball. Das ist eine Identität.
Sie haben eine Identität, ganz klar. Und sie haben auch die Spieler, die für diese Identität stehen. Das ist Parker Jackson Cartwright, das ist ein Jeremy Morgan. die stehen für diesen Basketball. Schnelle Abschlüsse, auch mal ein Dreier aus der Transition zu nehmen. Einfach das ist eine Identität. Und da glaube ich, da sind wir vorher vielleicht auch ein bisschen in die falsche Richtung gedriftet. Die Identität, die Identifikation des Publikums, die geht überhaupt, glaube ich, gar nicht über die Nationalität des Spielers. Klar, wenn da ein deutscher Nationalspieler auf dem Feld steht, umso besser. Aber ich glaube, dass sich in Bonn auch total viele Fans oder eigentlich alle Fans mit Parker Jackson Cartwright total identifizieren, weil der eben der Mann ist, der das Gaspedal wirklich durchdrückt und der da wirklich Speed gibt und dieses Team mitreißt. Und das ist letztlich mit Thomas Isalo, das sind die beiden Lokomotiven, die die Bonner jetzt wirklich haben. Und sie stehen nicht unverdient in der Spitzengruppe der BBL. Man muss sagen, 6 Siege aus 8 Spielen ist gepaart mit den Bayern die beste Bilanz der Liga.
Ich muss ja immer sagen, ich bin kein besonders großer Fan davon, wenn die Identität von einem Coach kommt, der sie mitbringt. Also wenn nicht quasi der Verein für sich eine Identität definiert hat, sondern dann ein Coach kommt, der stülpt die über und dann funktioniert das. Aber was passiert, wenn der Coach wieder weg ist? Da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel dran. Gibt ganz viele Standorte, wo das so ist, aber das ist nur mal hier am Rande erwähnt. Es läuft bei den Telekom Baskets Bonn und es läuft richtig gut. Und es ist Thomas Isalo Basketball, oder? Also so würde ich es beschreiben, weil kleiner Point Guard, der einen sehr zentralen Punkt einnimmt bei ihm in seinem Spielsystem. Er hat hauptsächlich fertige Spieler, mit denen er arbeitet. Keine Spieler, die jung sind, die er einbauen muss, irgendwo hin entwickeln muss, sondern das sind hauptsächlich fertige Spieler, die er da gekriegt hat. Das ist auch so ein Ding von Thomas Isalo. Er hat da auf Entwicklung nicht so viel Lust, sondern er spielt lieber mit den Spielern, die schon weit sind, und macht das aber richtig gut.
Stimme ich dir prinzipiell zu, mit deinem Zweifel an dieser Identität, die dein Trainer mitbringt. Aber für einen Standort wie Bonn, wo ja letztlich Tabula Rasa gemacht wurde, ist es, glaube ich, genau das Richtige, weil du brauchst jemanden, der die Identität erstmal reinbringt. Und das war Thomas Isalo, der Identität mitbringt, der aber auch sehr, sehr gutes Coaching mitbringt. Und wenn wir uns nochmal ein bisschen den Bogen schlagen wollen zu dem Spiel in Bamberg, die Bamberger haben in der ersten Halbzeit, vor allem im ersten Viertel, versucht, Parker Jackson Cartwright durch extremes Hatchen, die sind ja wirklich sehr, sehr weit rausgetreten, die Big Men der Bamberger, in Bedrängnis zu bringen. Das dauerte 2, 3, 4 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob eine Auszeit von Thomas Isalo dazwischen war. Und schwupp, war die Mannschaft darauf eingestellt. Es war kein Problem mehr. Und dieses Bamberger Hatchen lief letztlich ins Leere. Also es ist auch ein sehr, sehr gutes Coaching, das Thomas Isalo mitbringt. Und da greifen einfach viele Rädchen ineinander. Sie haben die passenden Spieler für das System des Trainers. Das ist förderlich, was die Identität angeht. Sie haben eine starke Riege deutscher Spieler zusätzlich zu ihren starken Ausländern. Das ist das, was wir bei Bamberg ja aktuell noch als problematisch sehen. Und somit haben sie eigentlich alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison. Und genauso läuft es bisher.
Ja, jetzt war es ja in Bamberg, aber zu Hause sind die Bonner auch noch ungeschlagen. Ich glaube sogar als einziges Team, wenn ich es richtig weiß, oder als eines der ganz wenigen Teams auf jeden Fall, sind sie zu Hause noch ungeschlagen. Das ist natürlich dann auch nochmal zum Beispiel was, womit man auch sich mit den Fans wieder verbrüdern kann, denn ich glaube, die Fans, zumindest war das so über Social Media und über einschlägige Plattformen relativ deutlich zu merken bei den Bonnern, waren letztes Jahr natürlich nicht zufrieden und also die waren, ja, nennen wir es einfach mal nicht zufrieden, die Fans, und ich glaube, wenn du dann zu Hause auch wieder die großen Leistungen abrufst, und auch sonst mit einem attraktiven Basketballstil auffährst, der auch erfolgreich ist, vor allem erfolgreich ist, das ist, glaube ich, sogar noch wichtiger wie die Attraktivität, dann hast du die Fans wieder in der Hand, dann bist du wieder dabei, dann hast du wieder Bock und die Fans haben Bock und so kann dann wieder diese Gemeinschaft zusammen entstehen, dass die Fans dich dann auch zu Siegen tragen. Ganz interessant auf jeden Fall. Auch die deutsche Riege, du hast es schon angesprochen, mit Tada, mit Kessens, der jetzt übrigens zur Nationalmannschaft mitfährt, mit Leon Kratzer, auch der ist bei der Nationalmannschaft dabei, Tim Hasbargen, und dann hast du da, das ist deine, wie soll ich sagen, deine ja, Ergänzung wär das falsche Wort. Das ist vielleicht die Basis und die wird ergänzt durch überragende Importspieler, wie zum Beispiel Parker Jackson Cartwright.
Ja, also sehr, sehr gute Teamzusammenstellung, gute Kaderzusammenstellung, ein klarer Plan dahinter. Jeder Spieler hat seine Rolle, jeder Spieler kennt seine Rolle. Carsten Tada ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der blüht jetzt offensiv ja förmlich auf, wirft seinen Dreier so gut wie seit Jahren nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch einfach dem guten System von Thomas Isalo zuzuschreiben.
Und ich glaube, dass genau dieser Bonner Coup, das war ja wirklich ein Coup, dass sie da Thomas Isalo geholt haben, genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Denn jetzt wurde bekannt, dass dass die Telekom den Vertrag bis 2025 verlängert hat, soll aber ihr Engagement sukzessive reduzieren und auch die Namenssponsorenrechte bereits zur kommenden Saison abgeben. Also da gibt es dann wirklich größere Einbußen. Hat man auch schon an anderen Standorten gesehen, was das bedeutet, wenn der Namenssponsor wegbricht. Und bisher war ja Bonn nur Telekom, alles, also die Schriftart, die Schriftfarbe, die Farbe in der Arena, alles war Telekom. Und da war es natürlich schwer, bei so einem omnipräsenten Partner als anderer Sponsor noch mit einzusteigen, um da irgendwie eine Sichtbarkeit zu generieren. Das ist jetzt möglich, aber ich glaube, wenn die Bonner nochmal so eine Saison gespielt hätten wie die vergangene Saison, also mit einer Zockertruppe, die nicht die allerhöchste Motivation hat oder die den Fans nicht gefällt, vor allem nicht erfolgreich ist, dann wäre es, glaube ich, sehr schwer geworden, da an neue Sponsoren zu kommen, vor allem in dieser Preisspanne, die sie da brauchen, die sie da ersetzen müssen. Ich glaube, mit so einer Saison, wie es jetzt ist, da wird aus meiner Sicht wieder so ein Feuer entfacht in Bonn. Und deswegen war das genau der richtige Move, genau zur richtigen Zeit. Siehst du das genauso?
Ich sehe es ganz genauso und wir sehen eben, was alles dranhängt an so einer Identität, an so einem sportlichen Erfolg, weil meistens kommt sportlicher Erfolg eben mit einer Identität und mit sportlichem Erfolg kommt natürlich auch gesteigertes Interesse der Sponsoren und so weiter, gesteigertes Interesse von Spielern, dass man interessant wird für Spieler. Vielleicht geht es mal wieder in den internationalen Wettbewerb. Also man verliert die Telekom ja nicht komplett als Sponsor. Ich glaube, das sollten wir ergänzend schon auch noch erwähnen. Die Telekom will auch, glaube ich, in der Saison 24, 25 immer noch mit einem siebenstelligen Betrag, also immer noch mit einem sehr, sehr hohen Sponsoring dabei sein. Aber ich glaube, die Sponsorenbasis wird sich verbreitern müssen. Und da hast du vollkommen recht, da wird diese Identität, der sportliche Erfolg natürlich sehr, sehr zuträglich sein.
Also Bonn auf dem aufsteigenden Ast bei Bamberg zeigt der Pfeil gerade eher nach unten von Gaspedalen und Reset-Knöpfen. Könnt ihr euch dann selber ausmalen, was für was gedacht war. Damit würde ich sagen, schließen wir die beiden Teams mal ab. Die haben wir heute mal ausführlich behandelt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welche Mannschaften ausführlich behandelt werden sollten und weshalb, dann schreibt uns sehr gerne jederzeit auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram. Dann können wir da nämlich auch drauf eingehen. Wir werden das jetzt in jeder Folge so machen oder in den meisten Folgen, sagen wir es mal so, dass wir uns da zwei Mannschaften rauspicken, die besonders in der Aktualität stehen und über die dann ganz intensiv gesprochen wird. Aber wir wollen natürlich die anderen Spiele dieses Spieltags auf keinen Fall außer Acht lassen. Denn ein weiteres ausführliches Spiel, was wir jetzt besprechen wollen, machen wir. Und letztes Jahr, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da so oft gesagt haben, die Oldenburger, die spielen so spektakulär unspektakulär, dass wir nie über sie sprechen müssen, nie großartig über sie sprechen müssen. Sie gewinnen nicht hoch, nicht knapp, sondern das ist immer so irgendwo im Bereich, wo es keine Idee gibt oder keine Sensation gibt, über sie zu sprechen. Und jetzt haben wir diese Saison genau das Gegenteil. Wir sprechen jetzt über Oldenburg gegen Gießen und das war ja eine Partie, die war richtig wild aus meiner Sicht. Die Oldenburger in der ersten Halbzeit gar nicht gut im Spiel, kämpfen sich dann zurück und in der letzten Minute verlieren sie das Spiel. Oder sagen wir lieber, die Gießener gewinnen es mit ihrem schlauen Candle McCollum. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, letztlich war es ein Spiel zweier Teams im Tabellenkeller. Viele Fehler, viele Unzulänglichkeiten. Gießen eigentlich die ganze Zeit in Front. Oldenburg ging dann ganz kurz vor Schluss. Mal kurz nachschauen. Es waren, ich glaube, 70-67 stand's. Das war dann die erste Führung für die
Ja.
Oldenburger kurz vor Ende. Sie verlieren es dann 75-72. Auch weil Kendall McCullum, den du angesprochen hast, 2 Sekunden vor Ablauf der Shot Clock bei Einwurf Baseline einen Pass an den Rücken des Gegners spielt, sich quasi selbst assistiert, um dann ein Layup zu machen. Danach noch ein Foul zieht, ein N-1-Korb, glaube ich, Alempjanic sein 5. Foul anhängt.
Ja.
Oder sein 4. Ich hätte tatsächlich persönlich mit einem Oldenburger Sieg gerechnet. Ja, das war wieder ein ganz klarer Schritt zurück für die EWE Baskets. Ohne Wenn und Aber.
Ja, bin ich bei dir. Ich hatte dann auch gedacht, als es dann 67-70 stand eben, also als Oldenburg das erste Mal geführt hat, habe ich gedacht, okay, das ist so ein Ding, da ziehen sie im letzten Moment nochmal den Kopf aus der Schlinge. Das gewinnen sie am Schluss. Da haben sie jetzt einfach diesen Willen, den sie im letzten Spiel da entfacht haben gegen Bamberg mit diesem Sieg. Da war ich überzeugt davon, dass die Oldenburger jetzt back on track sind. Haben auch jetzt wieder übrigens ohne Michalak und Heidegger gespielt. Aber viel vermissen lassen von dem, was wir da gegen Bamberg gesehen haben. Das Zusammenspiel nicht so gut, nur 13 Assists. Dreierquote überschaubar mit 33% und irgendwie am Schluss, ich weiß nicht, woran es lag, war es, ja, ich glaube eher, dass es die Intelligenz der Gießener war und dieser unbedingte Siegeswillen da am Schluss nochmal. Wie gesagt, diese zwei Aktionen da von McCollum, die du gerade schon trefflich beschrieben hast, Wahnsinn, was der gemacht hat. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war Gießen -2, es waren noch 2 Sekunden auf der Shotclock und noch 36 Sekunden zu spielen oder was. Also wenn du den wegverteidigst, dann kriegst du den Ball und hast allerbeste Chancen, das Ding zu gewinnen. Und ja, im Gegenzug holt sich Gießen das Ding in Oldenburg. Das war schon, boah, ja, überraschend, überraschend. Gibt es irgendwie einen tieferen Grund, wo du sagst, die Oldenburger haben das nicht gewonnen wegen Punkt, Punkt, Punkt?
Also in dem Spiel würde ich so weit gehen und sagen, es war tatsächlich, es waren spielerische Defizite, weil den Einsatz konnte man der Mannschaft nicht absprechen. Die Mannschaft hat gekämpft, hat sich nach den Loose Balls gehechtet. Es war spielerisch einfach nicht genug. Und man muss ja sagen, die Gießener verwerfen 17 Freiwürfe. Also bei einer normalen Freiwurfquote der 46ers wird das Spiel am Ende wahrscheinlich gar nicht mal mehr so eng. In der Hinsicht auch eine Hörerfrage, die wir kurz reinnehmen können von Jonas. Ist Phil Fane mit dieser Freiwurfschwäche in der Crunchtime überhaupt spielbar? Zum Hintergrund, Philip Fane, 4 von 13 von der Freiwurflinie. Naja, prinzipiell ist das schon schwierig in der Crunchtime. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Gießener einen unfassbar tiefen Kader hätten, wo sie so viele Alternativen zu Philip Fane hätten. Und Phil Fane bringt eben andere Qualitäten mit. Das Freiwerfen zählt nicht dazu. Von daher würde ich sagen, muss Coach Pete Strobel halt abwägen. Was ist ihm wichtig? Riskiert er natürlich, dass Fane an die Freiwurflinie geht? Oder will er eben sein effektives Scoring am Brett und sein gutes Rebounding haben? Das ist einfach so die Entscheidung, die man treffen muss. Ja, Gießen hat sich belohnt. Das fand ich persönlich auch sehr, sehr positiv. Sie waren ja in Bamberg ganz nah dran, ein Spiel verloren, das sie eigentlich nicht verlieren hätten sollten. Sie hätten auch nahezu in München gewonnen, auch da ganz unglücklich verloren. Jetzt mal ein enges Spiel gewonnen. Positiv 3. Saisonsieg für die 46ers, damit sich auch im Mittelfeld der Tabelle etabliert.
Ja, und vor allem schlau zu Ende gespielt, das muss man wirklich sagen. Da war schlau, das war smart, das war mit Druck, mit diesem Siegeswillen eben, der Oldenburg irgendwie gefehlt hat am Schluss, oder?
Ich will Ihnen nicht den Siegeswillen absprechen.
Ja, aber
ich
also fand, das vielleicht, war nicht vielleicht so. Ist das, vielleicht ist das das falsche Wort, der Siegeswillen, aber der dieses letzte halbe Schrittchen noch zu gehen, was du vielleicht auch gar nicht bewusst beeinflussen kannst, sondern das ist sowas, was dir im Hinterkopf steckt eher. Dass du diesen einen Schritt eben nach einmal überlegen machst und nicht sofort machst. So. Du weißt, was ich meine. So eine Geschichte, wie diese Saison bisher für die Baskets geschrieben hat, das ist was, was dir im Hinterkopf steckt. Auch in solchen engen Spielen, auch wenn du dich zurückgefaltet hast.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sitzt natürlich im Kopf. Gerade eben kam jetzt auch während unserer Aufnahme noch eine Hörerfrage rein. American Eagle will wissen, wie es mit Sebastian Herrera aussieht. Ich glaube, er ist ein ganz gutes Beispiel. 0 Punkte, 2 Würfe. Der hat halt momentan auch überhaupt kein Selbstvertrauen. Schwer für ihn eine Rolle zu finden in dem aktuellen Konstrukt in Oldenburg. Und da kommt eben eins zum anderen. Und wenn das Selbstvertrauen nicht da ist, dann bist du in Führung, dann kassierst du so ein blödes Ding wie von McCallum. Und schwupp hast du wieder Gedanken im Kopf. Ganz klar, buh, wird's nix. Und dann verlierst du dieses Spiel. Jetzt stehst du tatsächlich vor der Länderspielpause auf Platz 18. Ja, jetzt ist lang Pause. Bis zum 18.12. sind es nur 2 BBL-Spiele. Und das sind keine einfachen Spiele. Man spielt gegen Bonn, auswärts und zu Hause gegen Ulm. Das wird schon richtungsweisend werden. Wenn man nicht vielleicht doch den Reset-Knopf bemüht. Wie siehst du die Sache, Stacki?
Ja, schwierig. Schwierig aus meiner Sicht. Auch Mattis auf Twitter hat mir da ab und zu mal geschrieben über die Lage von Oldenburg. Und ja, ich weiß gar nicht, ob sich die Trainerfrage stellt in Oldenburg. Wir hatten das letzte Mal schon, dass die Kaderzusammenstellung irgendwie nicht die richtige ist aus unserer Sicht. Ich weiß gar nicht. Ja, der Trainer steckt da bestimmt auch mit drin. Vielleicht bin ich da auch nicht objektiv genug mit Mladen Dragicic. Ich finde ihn sehr sympathisch, muss ich sagen. Immer mit dem Herz auf der Zunge und mit einer sympathischen Ausstrahlung, immer sehr positiv. Der Trainer ist, es ist immer die Frage, wenn du den Trainer austauschst, was hast du davon? Du würdest gewinnen, dass sich keiner in der Mannschaft mehr seiner Rolle sicher ist. Ja, das würdest du. Aber sonst, du würdest vielleicht neue Plays, neues Selbstvertrauen so ein bisschen aufbauen, quasi so diese Verbindungen neu stärken, aber du hast immer noch am Schluss das gleiche Spielermaterial. Und selbst wenn du ein, zwei Leute austauschen könntest, selbst dann wird es schwierig, aus der Mannschaft jetzt, sag ich mal, eine Defensivwaffe zu bauen und eine Mannschaft, die gut oder gerne zusammenspielt. Also
Ja,
finde
ist
ich
immer
schwierig.
schwierig. Ja.
Warum den Trainer, also was bringt es, den Trainer auszuwechseln? Ich finde immer, da ist die Frage aus Invest und was du da am Schluss rausbekommst. Und für mich ist der Invest zu groß als das, was es mir verspricht, was am Schluss rauskommt. Zumindest jetzt bei Oldenburg.
Ja, sehe ich ganz ähnlich, vor allem weil bei Oldenburg, glaube ich, auch die Kaderzusammenstellung, die du angesprochen hast, eine Rolle spielt. Und dafür ist jetzt auch nicht Mladen Dranjic alleine verantwortlich. Da gibt es auch mit Srećan Kladac, den Sportmanager der Baskets. Ich glaube da immer noch, dass die Oldenburger die Qualität haben oder haben werden. Sie werden noch Anpassungen am Kader vornehmen, da bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir sicher, dass sie da unten rauskommen werden. Wie weit sie rauskommen, ist fraglich. Ob sie den Reset-Knopf drücken, ich bin hin und her gerissen. Ich hätte wirklich, ich fände es sehr, sehr schade für Coach Mladen Dranjic, aber ich kann mir vorstellen, dass auch in Oldenburg der Knopf gedrückt wird.
Ja, du glaubst, sorry, Stimme noch ein bisschen brüchig. Du glaubst, dass jetzt der richtige Moment ist, um sowas zu machen? War das nur ein Aufflackern gegen Bamberg?
Es scheint fast ein bisschen so. Dieses Spiel gegen Gießen war wirklich ein Rückfall in alte Muster mit genau den Problemen. Wenig Teamplay, der unrunde Kader. Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Ich finde es auch immer schwierig zu sagen. Wir haben es vorher schon gesagt. Ich glaube, du hast es gesagt. Ja, zu sagen, ja, der Trainer muss weg. Das ist sehr, sehr einfach. Ich glaube, es gibt auch nie den richtigen Zeitpunkt. Klar, jetzt hätte man halt diese Länderspielpause und man hätte Zeit bis zu den nächsten Spielen. Das ist natürlich auch Zeit, die Mladen Dencic nutzen könnte. Kaderanpassung und so weiter. Von daher schwer zu sagen.
Ja, also ich würde ihn nicht drücken. Ich würde ihn in Oldenburg, würde ich nicht den Coach austauschen. Ich kann mir nicht, also ich weiß nicht, was
Persönlich würde
es
ich ihn auch nicht drücken, aber ich
sportlich auch
befürchte, dass es
nicht.
passieren
Ja,
könnte.
also objektiv würde ich nicht dazu raten. Was mir zum Beispiel gefallen hat, Alen Pjanic, ja, am Schluss sieht er einfach ungünstig aus dagegen Kendall McCollum, wo ihm der Ball gegen den Rücken gespielt wird und am Schluss noch kann er nicht stoppen und er legt ihn da rein. Aber Das fand ich zum Beispiel eine Personalie, die fand ich echt gut. Muss ich wirklich sagen, weil der ist einer, der fightet. Der steht auf dem Platz mit allem, was er hat. Du siehst bei dem auch die Emotionen. Ja, der holt sich da einen Ball, der hasselt sich einen Ball und springt auf und schreit erstmal wie ein Berserker, um seine Mannschaft mitzureißen. Das ist so einer, das ist genau derjenige, der für die Mannschaft den Dreck frisst, um das wegzuarbeiten, um den Schönspielern das Schönspielen zu ermöglichen. Und ich fand, dass der bisher zu wenig eingesetzt wurde. Ich fand auch Bennett Hund eigentlich hat eine gute Rolle gespielt jetzt gegen die Gießen 46ers. Auch der ist einer, der mal die Drecksarbeit erledigt. Solche Spieler, Martin Bräunig, ja, und jetzt ganz unabhängig davon habe ich gerade noch auf die Plus-Minus-Werte geguckt und Alen Pjanic mit Plus-Minus, mit Plus 12 bei einer 3-Punkt-Niederlage. Das ist auf jeden Fall ein Impact, den er in dieses Spiel geliefert hat. Bennett Hund auch mit Plus 1. Neben Tai Odiasse übrigens die einzigen beiden, die überhaupt einen Pluswert dastehen haben. Ich finde, dass man solche Spieler viel mehr aufbauen muss und dann schick von mir aus Spieler, die nicht reinpassen, die den Kader unrund machen, schick die weg und hol dir irgendwelche, die nicht ganz so hohe Qualität haben, aber wenigstens Bock haben, ins Parkett zu beißen. Also das ist so meine Sicht und da ist der Trainer, glaube ich, der Richtige dafür, das genau aus den Spielern rauszuholen. So.
Wir sind lange, aber der Spieltag oder die aktuellen Situationen gibt einfach so viel Diskussionsstoff her. Und klar, und jetzt auch mit dieser anstehenden Länderspielpause, da kann viel passieren, wird vielleicht viel passieren, vielleicht passiert auch nichts. Aber ich glaube, Stacki, wir machen eine Kurve. Es gab ja noch diverse andere Spiele an diesem Spieltag, die wir noch gar nicht behandelt haben.
Ja.
Und da würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder?
Ja, machen wir. Two-Minute-Drill. Wir starten mit Braunschweig gegen Ludwigsburg. Wir können ja gucken, dass wir uns hier ein bisschen kürzer halten, oder? Wir haben ja nachher noch die Overtime, die wollen wir auch noch genießen und dass wir dann hier nicht das 2-Stunden-Maximum rausholen. Machen wir die einfach.
Noch sind wir im Rahmen, glaube ich.
Genau. Ja, passt. Also, Braunschweig gegen Ludwigsburg. 80-91 ging es da am Schluss aus. War ein relativ ausgeglichenes Spiel bis aufs dritte Viertel. Da haben es die Ludwigsburger zu ihren Gunsten entschieden. 25-16 haben dort also 9 Punkte Vorsprung herausgespielt. War ein ganz gutes Spiel. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ludwigsburg gewohnt intensiv unterwegs. Und obwohl die Braunschweiger mehr Rebounds geholt haben, auch wenn es nur einer war, haben die Ludwigsburger es geschafft, mehr Schüsse zu schnappen. Und das war genau ihr Spiel. Deswegen haben sie am Schluss gewonnen. Gute Dreierquote mal aufgelegt, war man sonst auch nicht immer so gewohnt von den Ludwigsburgern. Topscorer bei den MHP-Riesen. Das war Jonah Radebow. Bei den Braunschweigern hat dieses Mal Robin Amaze einen eher gebrauchten Tag erwischt mit nur 5 Punkten, aber der wurde aufgefangen von Owen Klaassen, der gegen sein Ex-Team exzellent gespielt hat. 11 von 14 aus dem Feld, 24 Punkte für den großen Kanadier. Am Schluss aber die MHP-Riesen mit dem Sieg in Braunschweig 91-80.
Ja, dann übernehme ich gleich. Medi Bayreuth gegen den Centanix MBC. 100-68 und da auch gleich mal eine Entschuldigung an unseren Hörer Marcel, der vollkommen recht hat. Medi Bayreuth spielt mit 8 Spielern. Also es waren scheinbar 10 Spieler auf dem Bogen, aber es haben sich de facto nur 8 Spieler aufgewärmt. Er schreibt, krass am Overperformen, um im Raoul Korner Slang zu bleiben, auch unter der Woche gegen London auf internationalem Parkett gewonnen. Daher wirklich großes Kompliment an Medi Bayreuth, die den MBC von der ersten Minute an dominiert haben mit ihrem Minikader. 28-11, das erste Viertel, nach 3 Minuten, glaube ich, stand schon 15-2. Also Bayreuth sofort weggezogen. Alle Viertel für sich entschieden. 28-11, 19-16, 27-22, 26-19. Also auch in der Höhe absolut verdient mit dieser kurzen Rotation. Alle Spieler gescored. Herausragende Teamleistung. Markus Thornton, Topscorer mit 26 Punkten. Basti Dodet, 18 Punkte, 6 Rebounds, 11 Assists. Auch herausragende Leistung. Beim MBC ging wenig zusammen. Vor allem aus der Distanz kaum erfolgreiche Würfe. 5 von 25. Topscorer Benam Yakchadi mit 14 Punkten. Aber der MBC muss sich in der Tabelle auch eher wieder nach unten orientieren.
Ja, nächste Begegnung. Crailsheim gegen Hamburg. Die Hagro Merlins gewinnen mit 90 zu 73. Und das war dann durchaus überraschend, denn die Hamburger kamen mit einer Siegesserie aus 4 Spielen nach Crailsheim. Aber die Crailsheimer haben unter der Woche richtig Selbstvertrauen getankt, da schon eine überragende Leistung abgeliefert und haben sich da in die nächste Runde des FIBA Europe Cups gespielt. In einem Do-or-Die-Match. Da nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Da geht es jetzt, glaube ich, nach Belgien, nach Italien und in die Ukraine als nächstes in der nächsten Runde. Aber wir kommen zu diesem Spiel, denn da haben die Crailsheimer genau den Schwung vom Mittwoch mitgenommen. Offensiv unfassbar stark, gute Quoten, insgesamt Field-Goal-Quote 53% aus dem Feld für die Crailsheimer. Und gerade in Viertel 2 explodiert. 34 zu 12 haben sie dieses Viertel gewonnen. Das war ausschlaggebend. Protagonisten wie immer TJ Shorts mit einer überragenden Leistung. 23 Punkte bei einer sehr guten Quote von 67% aus dem Feld. Dazu 8 Assists. Der hat wirklich abgeliefert. Und auch Fabi Black mit einem der besten Spiele seiner bisherigen Saison. 15 Punkte Plus-Minus-Wert von plus 29. Dazu 11 Rebounds, also Double-Double da bei Fabi Black, den er da aufgelegt hat. Eine richtig, richtig gute Leistung abgeliefert, genauso wie auch Elias Lassisi, der auch mit 18 Punkten überzeugen konnte. Bei den Hamburgern hat viel gestottert. Justus Hollatz hat da richtig gut gespielt mit 18 Punkten. Der hat noch dagegen gehalten. Ansonsten hat es bei den Hamburgern irgendwie nicht so richtig funktioniert. Es wollte nie so richtig was zusammenlaufen. Im letzten Viertel dann war es nochmal ganz okay, haben sie 22 Punkte aufgelegt, aber da waren sie auch schon weit genug hinten. Da ging es dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand. Alles in allem, die Hamburger können nicht zufrieden sein mit diesem Auftritt, aber jede Serie reißt irgendwann mal und die Hamburger Serie ist in Crailsheim gerissen. Die Merlins, die Hagro Merlins haben richtig überzeugt. Mal wieder offensiv, wenn die reinfinden, dann knackt's auch 24 Assists. Erzählen davon die Geschichte. Nächstes Match.
BG Göttingen gegen den FC Bayern Basketball. Die Bayern gewinnen auswärts 80 zu 66, ungefährdet nach dem Euroleague-Doppelspieltag zwei Siege unter der Woche gegen Fenerbahce und Panathinaikos. Coach Trinchieri war nicht dabei. Krankheitsbedingt Bronchitis wurde vertreten von seinem Assistenten Slaven Rimac. Der hat auch in Absprache mit Trinchieri Wladimir Lucic und Otello Hunter diesmal passieren lassen. Diesmal auch relativ breit den Kader genutzt, obwohl Dishon Thomas mit als Topscorer 18 Punkte auch wieder 31 Minuten gehen musste. Die Bayern eigentlich vom ersten Viertel an die überlegene Mannschaft. Göttingen hat sich bis zur Halbzeit gut im Spiel gehalten, war auf einen Punkt dran. Die Bayern dann in der zweiten Halbzeit aber relativ zügig mit einem 15 zu 0 Lauf, der dann die Führung zwischenzeitlich schon auf über 20 Punkte anwachsen ließ. Daher ungefährdeter Sieg. Die Bayern stehen durch ihren sechsten Saisonsieg jetzt an der Tabellenspitze.
Nächstes Match, Chemnitz gegen Heidelberg, war eng bis zum Schluss, bis zu einem haarsträubenden Turnover, den Lowry da vielleicht noch zum Game Winner hätte nutzen können. Er hat ihn leider verloren, nachdem da die Heidelberger gut verteidigt hatten, diese letzte Possession und Niklas Würzner den Ball da sogar noch reingerettet hat. War ein bisschen bitter, aber alles in allem kein wirklich schönes Spiel. Hatte auch mit den geringen Trefferquoten zu tun. Quatsch, erzähle ich schon, Crailsheim. Heidelberg trifft nur 33% aus dem Feld. Das ist natürlich alles andere als gut. 22% von der Drei-Punkte-Linie. Phil Heiden, der hat absolut überzeugt. Bestes Spiel von ihm in dieser Saison, hat auch die meiste Spielzeit bekommen in dieser Saison von allen Spielen. 13 Punkte für den Heidelberger Kapitän, der sie immer wieder reingefightet hat, zurückgeholt hat in dieses Match. Osage, der andere Center, der ist verletzt, wird auch längerfristig ausfallen. Da sind die Heidelberger gerade dran, jemand anderen nachzuverpflichten. Die Chemnitzer haben auch nicht besonders gut gespielt. haben ab und zu mal was aufblitzen lassen. Vor allem Niklas Wimberg im ersten Viertel gleich mal richtig dominiert. 15 Punkte insgesamt für ihn, dazu 9 Rebounds. Also der hat richtig abgeliefert. Ansonsten war es so ein Hin und Her. Am Schluss gewinnen die Chemnitzer aber das nächste knappe Spiel und damit auch übrigens das letzte Spiel vor Zuschauern in der Messe Chemnitz. Dazu später mehr mit 67 zu 64.
Dann machen wir den Spieltag rund. Sowohl im Two-Minute-Drill als auch tatsächlich im Spielplan das letzte Spiel am Sonntagabend S. Oliver Würzburg gegen die Fraport Skyliners. Frankfurt holt sich den zweiten Saisonsieg in Würzburg 83 zu 78 in einem etwas zerfahrenen, sehr fehlerbehafteten Spiel. In Summe 36 Ballverluste haben sich die beiden Teams da geleistet. Frankfurt hat am Schluss immer wieder verpasst, den Deckel endgültig drauf zu machen. Die Würzburger haben es verpasst, nochmal ranzukommen. So war es am Ende ein Dreier von Branko Badio, der wirklich das Spiel entschieden hat zugunsten der Frankfurter, die immer noch auf Quantus Robertson verzichten mussten, dementsprechend auch mit sehr kurzer Rotation gespielt haben. Vier Spieler über 29 Minuten mit Len Schormann, mit Badio, mit Rashid Moore und auch mit Will Cherry. Topscorer mit 19 Punkten, jeweils Cherry und Badio. Für die Frankfurter, wie angesprochen, wichtiger zweiter Saisonsieg. Sie geben die rote Laterne ab, stehen jetzt auf Platz 17. Ganz, ganz wichtig, Tabellenletzter aktuell, die EWE Baskets. Für Würzburg die erste Heimniederlage der Saison. Wie gesagt, viele Chancen liegen gelassen, vor allem an der Freiwurflinie nur 50% verwandelt. Da wäre mehr drin gewesen für das Team von Dennis Wucherer. So letztlich die erste Heimniederlage mit 78 zu 83.
Und um den Spieltag jetzt komplett rund zu machen, die Starting Five. Robert, wen hast du?
Vor der Starting Five möchte ich noch eine kurze Korrektur vornehmen aus der letzten Folge. Wir wurden freundlicherweise ja darauf hingewiesen. Wir hatten, oder ich hatte persönlich, Matthew Meredith von den Fraport Skyliners als Importspieler bezeichnet. Das ist natürlich falsch. Matthew Meredith kommt von den Falcons Nürnberg, hat den deutschen Pass, daher bitte ich den Fehler zu verzeihen. Dennoch von den Imports von Frankfurt, Donovan Donaldson auf der Aufbauposition, da kam auch noch zu wenig. Aber Matthew Meredith hat den deutschen Pass, von daher das nur zur Richtigstellung.
So, hätten wir das auf jeden Fall auch geklärt. Es passieren einfach Fehler und das war einer und das ist dann auch damit abgehakt. Robert, dann aber die Starting Five des Wochenendes. Wen hast du?
Ich würde gerne mit zwei Point Guards spielen. Einerseits mit Basti Doret, der Medi Bayreuth mit 18, 6 und 11 in 30 Minuten zu diesem haushohen Sieg gegen den MBC geführt hat. Wirklich herausragende Leistung, gute Quoten, wenig Ballverluste, sehr, sehr starke Leistung. Der zweite Guard würde ich TJ Shorts nominieren von den Hackro Merlins. Ja, wenn Shorts gut spielt, spielen die Hackro Merlins auch gut. 23 Punkte, 8 Assists gegen seinen alten Arbeitgeber, die Hamburg Towers, die sich, glaube ich, ein bisschen ärgern, dass die TJ Shorts nicht halten konnten, denn der hat ihnen mächtig eingeschenkt. Small Forward nominiere ich Jeremy Morgan von den Telekom Baskets, über den haben wir gesprochen beim Thema Identität, er passt perfekt zum Thomas Isalo Basketball, 25 Punkte gegen Bamberg, dazu 4 Rebounds, 3 Assists und 6 Steals, ergeben einen Effektivitätswert von 28, sehr, sehr starke Leistung. Power Forward, Jan-Niklas Wimberg von den Niners Chemnitz mit überragender erster Hälfte gegen Heidelberg, 15 Punkte und 9 Rebounds am Schluss, 6 von 7 aus dem Feld, kein einziger Ballverlust, also extrem effektiv agiert, daher Schlüsselspieler für den Chemnitzer Sieg. Und auf der Center-Position gehe ich mit Matt Harms von den Skyliners Frankfurt. Vielleicht nicht die überragenden Statistiken, aber 10 Punkte, 4 Rebounds, 4 geblockte Würfe, im Plus-Minus-Wert von plus 10. Und vor allem, er hat die Energie reingebracht. Er hatte 2 And-Ones in der entscheidenden Phase beim wichtigen Auswärtssieg in Würzburg. Was die Nominierung in die Starting Five, glaube ich, durchaus rechtfertigt.
Schön, das ist also die Starting Five des Spieltages. Und Robert, ich habe noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst sie mir auch nicht beantworten. Ich konnte sie nicht beantworten. Timo Schuladen hat mich nämlich gefragt auf Twitter. Und ich habe nachgeguckt, das stimmt tatsächlich. Wieso standen Andy Seifert und vor allem auch Nelson Weidemann auf den Spielberichtsbögen und im Boxscore ihrer jeweiligen Mannschaft. Er hatte gefragt, ob das als zusätzlicher Deutscher, ob die zusätzliche Deutsche wären, dass da die Ausländer im Kader stehen dürfen. Das ist natürlich nicht der Fall. 6+6 bedeutet nur, dass maximal 6 Importspieler spielen dürfen. Die anderen Positionen sind dabei egal. Aber das ist, kannst du das beantworten? Weißt du das? Nelson Weidemann hatte ja sogar diese Manschette am Arm, hat sich ja das Handgelenk gebrochen. Damit kann er ja nicht spielen. Richtig. Wieso kann er dann auf dem Spielberichtsbogen stehen? War auch umgezogen übrigens, im Trikot.
Ja, ich meine, ohne Gewähr jetzt, dass die BBL verlangt, 10 Spieler auf den Bogen zu schreiben. Dass das die Erklärung ist, dass auch...
Dabei ist es dann egal, ob derjenige verletzt ist oder nicht oder mit Manschette gar nicht einsetzbar wäre.
Letztlich, ja. Also das ist, glaube ich, also wir müssten es nachlesen, aber ich bin mir da relativ sicher, dass die BBL verlangt, 10 Spieler auf dem Spielberichtsbogen zu haben. Und darum haben die Bayreuther ja eben auch mit Andy Seifert einen Spieler, der zwar nicht einsatzfähig war, eben aber auf dem Bogen geschrieben. Er war in der Halle und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob er umgezogen war im Fall von Andy Seifert. Aber gespielt haben letztlich nur die 8, die sich auch aufgewärmt haben. Aber auch bei den Bayreuthern, genauso wie bei den Chemnitzern, standen jetzt jeweils 10 Spieler auf dem Bogen. Und ich meine, dass das der Grund ist.
Ah ja, okay. Also wenn es da irgendwie abweichende Meinungen noch gibt, schreibt uns das auch sehr gerne. Das habe ich tatsächlich so nicht gewusst. Ah, sehr interessant auf jeden Fall. Dann sind wir jetzt tatsächlich durch mit diesem Spielplan, mit diesem Spieltag. Und dann würde ich sagen, wir kommen noch kurz zu unserer Tissot Overtime, beziehungsweise was heißt kurz? 5 Minuten eben. So lange geht halt die Overtime. Und damit starten wir rein. Tissot Overtime. Robert, wir sprechen heute drüber, ob uns wieder Geisterspiele in der BBL drohen und wie die Auswirkungen davon vielleicht auch ligaweit sein können. Hintergrund ist der, dass in Chemnitz, weil es halt im Bundesland Sachsen ist, wieder Geisterspiele stattfinden müssen, weil es keine Großveranstaltungen mehr mit Zuschauern geben darf. Genauso wie alle bayerischen Teams ab Mittwoch maximal 25% Kapazität. Und die muss auch noch mit 2G+ Verfahren oder darf nur mit 2G+ Verfahren besetzt werden. Das mal nur so für den Hintergrund. Glaubst du, dass der BBL Geisterspiele drohen?
Ja, weil es am Standort Chemnitz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu kommen wird.
Ja, da auf jeden Fall.
Ob es flächendeckend,
ja, genau.
Ob es flächendeckend Geisterspiele geben wird, ich wage da überhaupt keine Prognose mehr. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Ich würde auch nichts ausschließen. Ja, selbst diese Einschränkungen, die du angesprochen hast für die bayerischen Teams, 25% Kapazität, das ist schon ein massiver Einschnitt. Ja, es trägt der Pandemiesituation bestimmt auch Rechnung. Ich glaube, dazu sind wir zu wenig Fachmänner im Bereich der Aerosolforschung, um da jetzt wirklich entscheidende Urteile abgeben zu können, wie riskant es ist, sich jetzt mit Maske, ohne Maske, getestet, ungetestet, geimpft, ungeimpft in eine Basketballhalle zu setzen.
Dann lass uns doch über die Auswirkungen davon sprechen, oder? Das ist vielleicht einfacher für uns als Basketballfachmänner.
Ja, absolut. Auswirkungen wird es auf jeden Fall haben. Zu allernächst natürlich finanzieller Natur. Den Clubs fallen Einnahmen weg. Den Niners Chemnitz erstmal alle Ticketeinnahmen, die sie sonst hätten bei diesen Spielen. Auch den bayerischen Teams, wenn da mehr als 25% Kapazität Zuschauer gekommen wären, fällt da auch mal was weg. Klar, die Vereine haben bestimmt konservativ geplant, aber man hätte natürlich gerne mit Zuschauern weitergespielt. Das, glaube ich, steht außer Frage.
Ja, wie gesagt, lass uns da vielleicht auch ein Auge drauf werfen, was die finanzielle Geschichte angeht. Das wird bestimmt ein Thema sein, aber vielleicht viel wichtiger, dass der Fansupport nicht da ist bei den Heimspielen. Was glaubst du, welchen Einfluss das haben kann in einer Situation wie jetzt in Chemnitz zum Beispiel, wo die letzten beiden Spiele knapp daheim gewonnen wurden?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es...
Oder vielleicht auch zu Hause Geisterspiel und dann auswärts vor einer lauten Halle.
Kann mir durchaus vorstellen, dass das Einfluss hat. Letztlich werden die Vereine, die Verantwortlichen damit umgehen müssen, weil die Situation einfach so ist, wie sie ist. Und gut, die Chemnitzer haben auch in leerer Halle die Bayern schon mal geschlagen, letzte Saison per Buzzerbeater. Also ich glaube, die sind zu Hause mit und ohne Zuschauer stark. Aber natürlich wird das einen Einfluss haben, gegebenenfalls auf den Verlauf der Spiele. Ob sich's jetzt ausgleicht innerhalb der Republik, schwer zu sagen. Ja, wir müssen einfach hoffen, dass es sich so bald wie möglich wieder entspannt, dass wir die Zuschauer haben, um auch einfach Chancengleichheit in Anführungszeichen zu haben, keine Wettbewerbsverzerrung zu haben. Aktuell finde ich, läuft die Saison noch sehr, sehr gut durch. Man sieht es jetzt ja auch schon im Fußball wieder. Quarantänefälle hier, gefälschte Impfpässe dort. Von solchen Zwischenfällen ist die BBL ja aktuell dreimal auf Holz geklopft, weitestgehend verschont. Das darf gern so bleiben, dass wir die Saison einfach möglichst reibungslos, was die Umstände halt so hergeben, durchziehen können.
Ja, dritte Liga und Eishockey gab es dieses Wochenende schon, Quatsch, Handball gab es dieses Wochenende schon sehr viele Absagen von Spielen wegen Corona-Fällen, wie du schon richtig sagst. Wir hoffen, dass wir davon verschont bleiben. Wir hoffen natürlich außerordentlich, dass da auch die sportliche Fairness weiterhin ein großes Thema ist. Ich glaube, es ist halt schwierig, an anderen Standorten dann die Fans auszusperren mit dem Argument, in Chemnitz darf auch keiner rein. Aber wie wir gelernt haben in dieser Pandemie, verteilt sich ja dann irgendwann sowieso alles auf alle Bundesländer und dann kann man es eigentlich auch ganz knicken. Also ich glaube auch, dass wir Geisterspiele sehen werden. Ich glaube auch, dass wir Geisterspiele fast überall kriegen werden. Wird natürlich die sportliche Attraktivität schon zurückschrauben. Aber wir haben auch letztes Jahr irgendwie überstanden. Hoffen wir das Beste für die Liga und natürlich auch für alle Menschen, die in dieser Liga spielen, in den Vereinen, in den Clubs und natürlich auch auf der Tribüne, dass es da keinen erwischt. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass es da, ja, alle gesund bleiben und dass
Ja,
wir,
dass wir gut durch den Winter kommen.
genau.
Basketball ist eine schöne Nebensache im Winter, in den Wintermonaten. Von daher, das darf gern so bleiben.
Wenn du mich fragst, auch.
Wir
Also,
bleiben auf jeden Fall auf dem Gaspedal, um
so sieht's
den
aus. Wir drücken
Bogen
hier
zu spannen zu dieser
keinen
Folge.
Reset-Knopf.
Wir drücken auch keinen Reset-Knopf. Wir bleiben am Ball, wir bleiben am Gaspedal. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
Macht's gut. Schöne Basketballwoche. Bis bald. Ciao, ciao.